Ja, Mensch, ihr Lieben, ich habe ein wunderbares Wort für euch mitgebracht. Und ich möchte beginnen mit einer Frage. Hat deine Leidenschaft für Gott jemals nachgelassen? Gute Frage, die man sich stellen sollte, oder? Erster Advent und wir wollen uns auch neu besinnen auf das, was Gott getan hat und dass er seinen Sohn gesandt hat, dass Jesus geboren ist. Aber wie schaut's und wie steht es um unsere Leidenschaft? Vielleicht sitzt du heute hier und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, ist deine Leidenschaft für Gott nicht mehr dieselbe, die sie mal war. Und mit der heutigen Botschaft möchte ich einfach einen der Hauptgründe erläutern. Also einen der Hauptgründe, warum unsere Leidenschaft schwinden kann. Und da gibt es natürlich viele Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, wenn du einfach ziellos durch dein Leben gehst, ja, und einfach keine Vision hast, nichts, was dich interessiert, wofür du brennst, dann bist du leidenschaftslos, ganz klar. Aber es gibt da noch andere Gründe, über die ich heute reden möchte. Und vielleicht ist es so, dass du hast deine Leidenschaft verloren, deinen Eifer verloren, du warst mal richtig eifrig, du warst voller Liebe, du warst voller Begeisterung für Gott und für das Leben, was er dir versprochen hat. Und irgendwie im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit hat es alles abgenommen. Und vielleicht bist du hier und keiner weiß davon, dass dein Glaube nur noch am seidenen Faden hängt. Vielleicht stehst du im Lobpreis, du besuchst regelmäßig die Gemeinde, aber in deinem Herzen schaut es eigentlich ganz anders aus, als was du nach außen darstellst. Und nur du weißt es, dass eigentlich du dir die Fragen stellst und dich wunderst, ob das alles noch so in Ordnung ist, wie du es lebst. Ob du überhaupt das mit Gott noch so weiterführen sollst. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber wichtig ist, dass du dir die Frage stellst. Und wenn ich jetzt mal von mir spreche, ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung reden. Ich hatte Momente, nicht nur Momente, Phasen in meinem Christsein, wo ich wirklich meine anfängliche Leidenschaft, mein anfängliches Brennen vermisst habe. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich vor einem Jahr oder zwei Jahren mal das Gespräch mit meinem Vater gesucht habe, sind essen gegangen und ich habe zu ihm gesagt, du irgendwie, ich brenne nicht mehr. Irgendwas ist los bei mir. Was soll ich machen? Oder ist das normal? Ging es dir auch schon so? Er hat dann gesagt, ja, mir ging es auch so. Ich hatte auch solche Phasen. Und ich glaube, wenn du sagst, ich hatte noch nie so eine Phase, bist du ein Lügner. Das ist auch eine gute Weise, wie man eine Predigt startet. Du bist ein Lügner, du bist ein Spaß. Alles cool. Ja, also ich denke, wir müssen einfach mal ehrlich werden vor uns selbst und uns diese Frage stellen. Ja? Wie schaut es mit meiner Leidenschaft aus? Und ich glaube, was keiner von uns will, ist, leidenschaftslos zu leben. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, wenn du ohne Leidenschaft lebst. Wenn du lebst, ohne für irgendwas zu brennen, für irgendwas einzustehen, wenn du einfach so vor dich hin lebst. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was es gibt. Fast schlimmer als tot zu sein, weil du bist wie so ein wandelnder Toter. Du bist einfach leidenschaftslos. Da ist nichts in dir, kein Funkeln in den Augen, nichts mehr ist da. Und gerade wenn es um Gott geht, wollen wir doch leidenschaftlich sein. Und das ist, wofür ich heute kämpfe, mit meiner Botschaft und wofür ich auch glaube und einstehe, dass am Ende dieser Botschaft du eine neue Leidenschaft bekommst. Oder das Alte, was da war, dieses, ne, was noch am lodern ist, dass es wieder richtig aufbricht, dieses Feuer. Und ich glaube daran, dass Gott es heute tun kann, dass deine Leidenschaft wieder echt einzigartig und brennend wird. Dass du wieder begeistert bist von deinem Gott, von Jesus Christus. So, und wir werden uns jetzt die nächsten Minuten die Person Jesus Christus ein bisschen genauer anschauen, seinen Lebensstil und ihn als Menschen. Also der Titel meiner Predigt ist, wo ist meine Leidenschaft geblieben? Wo ist meine Leidenschaft geblieben? Ich möchte mit euch Johannes 20, 19 anschauen. Da steht Folgendes. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also ich möchte ein bisschen Kontext geben zu der Story. Und zwar war es so, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und jetzt ist die Nacht des dritten Tages nach der Kreuzigung und die Jünger waren zusammen, aber die hatten totale Angst, Todesängste und haben sich eingesperrt in einen Raum und haben Angst gehabt vor den Juden, dass sie umgebracht werden. Das ist so der Kontext der Geschichte. Also Jesus ist gestorben, die Jünger sind verzweifelt, sind ängstlich, die machen sich ins Hemd und haben sich eingesperrt und sind eigentlich hoffnungslos, kann man sagen. Weil der, dem sie 3,5 Jahre ihres Lebens gegeben haben, dem sie vertraut haben, dem sie geglaubt haben, der ist nicht mehr da. Und es ist nicht so, dass sie das Ende der Geschichte kannten, sondern lasst uns mal in die Lage der Jünger hineinversetzen. Sie waren da und sie wussten nicht, was passieren wird. Jesus ist tot. Und in genau dieser Nacht war eben dieses Szenario. Wir lesen jetzt weiter, in Johannes 20, 19 steht dann, in B, 19b, mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. In Johannes 20, 20 lesen wir, dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. So, sie wurden froh. Ich glaube, das deutsche Wort drückt nicht wirklich das aus, was im Griechischen gemeint ist, okay? Sie wurden froh. Froh bist du vielleicht, wenn dein Black Friday Deal daheim ankommt, ja? Wer hat alles am Black Friday geshoppt? Mal die Hände hoch. Wo sind die Shopper? Wo sind die Schnäppchenjäger? Wer hat einen coolen Fernseher sich gekauft? Oder einen billigeren Thermomix gekauft? Oder whatever? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ein bisschen was gekauft habe. Ich will ja auch mich gesünder jetzt ernähren. Deswegen habe ich mir auch einen Slow Chooser gekauft. Wisst ihr, was es ist? Ein Entsafter. Ja, mal so einen richtig nicen Orangensaft, so richtig frisch mit Fruchtfleisch. Ein paar Karotten rein, keine Ahnung, ob das schmeckt, werden wir sehen. Ja. Ich mache da mal meine eigenen Rezepte hier. Ja, so ein Ingwer-Shot und was weiß ich. Ja. Und dann habe ich mir da so einen mega Entsafter geholt, Black Friday Deal, da war ich auch froh. Aber als ich dann, Leute, ja, hört zu, ey, Unold, keine Ahnung, ob ihr die Marke kennt, ja, irgend so eine Schweizer Marke, ich dachte, die ist gut. Baue den Entsafter hier zusammen. Ich glaube, irgendwo sitzt der Lukas, der war mit am Start. Ja, da hinten. Lukas weiß Bescheid. Ja, wir haben uns da richtig Mühe gegeben, dieses Ding aufzubauen. Und dann stecke ich den Stecker rein, drücke auf On und nichts passiert. Ja, das ist mal eine richtige Katastrophe. Ja, da war ich nicht mehr froh. Das kann ich euch sagen. Der ging natürlich sofort zurück. Gott sei Dank ist es ja heute recht leicht. Ja. Also, das ist so, wie man froh definieren würde. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Jünger waren nicht einfach nur froh, die waren außer sich. Im einen Moment waren sie noch traurig, wütend, verzweifelt und ängstlich und im nächsten Moment waren sie ekstatisch, ja, voller Begeisterung. Jesus ist da! Jesus hat sein Wort gehalten! Er ist da! Er lebt! Glory! Ich glaube, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie die abgingen. Und da steht, sie waren froh. Cool, Jesus, schön, dass du da bist, Mensch. Wir haben uns schon gewundert, wo du bleibst. Ja? Schaust nicht ganz so gut aus, schaust ein bisschen mitgenommen aus. So, was ist denn los, Jesus? Nein, die haben Party gemacht, die so, wow, die konnten es gar nicht fassen. Lass mal in deine Wunde fassen hier und deine Seite, was geht ab, Jesus? Die waren außer sich vor Freude. Und auf einmal ist was passiert. Erst waren sie komplett down und von einem auf den anderen Moment, wumm, waren sie da oben. Okay? Das ist, was in dieser Nacht passiert ist. Es war die Nacht, wo Jesus sich offenbart hat. Ich würde sogar sagen, es war die Nacht, wo das Christentum begonnen hat. Und ich muss dir sagen, und dich vielleicht auch leider enttäuschen, es hat nicht bei Adam und Eva gestartet, auch nicht bei Noah, auch nicht bei David und Goliath, nicht mal bei der Geburt und bei der Kreuzigung Jesu. Sondern das Christentum hat gestartet mit der Auferstehung Jesu Christi. Mit der Auferstehung Jesu Christi. Paulus hat so bezeichnet in 1. Korinther 15, 17, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Ist nichtig. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also ihr habt immer noch Sünde auf euch. Also mit anderen Worten, das wäre alles nichtig gewesen. Die Geburt Jesu, die Kreuzigung Jesu, das ganze Leiden Jesu, auch die ganzen Wunder, alles, was er angekündigt hat, das kommende Reich und sowas, alles wäre nichtig gewesen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Aber Gott sei Dank, es verhält sich ja ganz anders. Er ist von den Toten auferstanden. Glory, Halleluja! Jesus ist da. Er ist heute hier. Er steht mitten unter uns. Jesus ist da und er war auch da. Und es war so crazy für die Jünger. Jesus tat das Undenkbare, das Unvorstellbare und auch das Wunderbare. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und auf einmal ist aus Leidenschaftslosigkeit Angst und dieses gedemütigt, gepeinigt sein, beschämt sein und das traurig sein, daraus ist Leidenschaft, Begeisterung und Feuer geworden. Da war das Funkeln wieder da in den Augen bei den Jüngern, als sie Jesus gesehen haben. Und Johannes 20, 21 lesen wir dann, er sagt nochmal, Friede sei mit euch, sagt Jesus nochmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat. Und das ist so der Beginn des Christentums, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und wir müssen gar nicht groß rum überlegen. Wenige Tage später lesen wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte von dem Pfingsterlebnis. Hier wurden sie angehaucht und haben den Heiligen Geist empfangen. Und in der Apostelgeschichte 1 lesen wir dann davon, Kraft wird von oben kommen. Also der Heilige Geist wird nochmal in einer besonderen Art und Weise auf euch fallen. Und dann war das Erlebnis mit den Feuerzungen. Und Petrus ist aufgestanden. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Neues Testament. Es gab noch keine Bibel. Die hatten vielleicht eine Seite, die hatten ein bisschen was im Kopf, ja, weil sie den Lehren Jesu zugehört haben. Die hatten die alten Schriften, die hebräischen Schriften, aber es gab kein Neues Testament. Und trotzdem ist Petrus aufgestanden, hat eine 15-Minuten-Botschaft rausgehauen und von dem erzählt, was er erlebt hat. Nicht, was er gelesen hat, was er studiert hat, was er von anderen gehört hat, sondern was er persönlich erlebt hat. Und dann sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Ist es nicht der Hammer? Und wenn du jetzt mal ein bisschen Mathematik machst und das auf die heutige Weltbevölkerung beziehst, ja, dann entspricht das einer Zahl von 3 Millionen Menschen in 2020, die damals zum Glauben kamen. Ist es nicht der Hammer? Ein absolutes Wunder ist geschehen und es lag nicht an der rhetorischen Fähigkeit von Petrus und weil er so ein eloquentes Auftreten hatte, ja, sondern der war gerade ein bisschen bedudelt in der Ecke gelegen, ist aufgestanden und hat eine Botschaft rausgehauen. Amen. Es ist der Hammer. Aber was, glaubt ihr wirklich, dass derselbe Petrus so eine Botschaft hätte bringen können, wenn er direkt in dieser Nacht, wo Jesus noch nicht da war, wo er tot schien, predigen hätte sollen? Keine Chance. Es wäre einfach nicht dasselbe gewesen. Was ist mit unserer Leidenschaft passiert? Ich möchte jetzt einfach nochmal kurz beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diese Story in der Bibel. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du heute Herzen wieder neu in Brand setzt. Herr, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und Herr, alles, was wir wollen, ist nicht einfach nur eine nette Botschaft zu hören, sondern in all dem wollen wir dich erleben. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht warst du schon mal leidenschaftlich für irgendetwas oder du hast leidenschaftlich begonnen, sei es dein Beruf vielleicht, ja, dass du leidenschaftlich Lehrer warst von Anfang an. Andi, hier sitzt ein Lehrer, ja, dass du einfach sagtest, Mensch, diese Kids, hey, ich will da wirklich was reinlegen in diese Kinder und ich will sie inspirieren, ermutigen, fördern. Ja, und vielleicht war das so die Anfangsmotivation. Die Frage ist, wie schaut es dann nach einigen Jahren aus? Ist das dann immer noch so die Motivation, ja, dass man, wow, ich freue mich wieder auf die Kids, ich will sie inspirieren, ich will sie ermutigen, ich will ihnen was beibringen, was in sie hineinlegen. Ich glaube nicht, dass es immer so ist, dass es stets die Motivation ist. Ich bin kein Lehrer, aber ich bin ein Prediger und ich weiß, dass ich sagen kann, das war auch meine Motivation anfangs und ich so, wow, yes, und wir werden Reich Gottes bauen und dieses und jenes und Menschen werden sich bekehren und dann war es auch so. Aber irgendwann ist irgendwie Leidenschaft flöten gegangen. ich konnte sogar predigen, ohne so viel Leidenschaft zu haben. Schau dir mich alle an. Manuel, du bist ein Sünder. So, wie konntest du uns das antun? Ja, aber so ist es. Was soll ich sagen, ja? Diese Predigten gibt's, wo du einfach das hart erarbeitest, ja, und dann versuchst du einfach das weiterzugeben, aber eigentlich stehst du nicht so richtig dahinter in diesem Moment, weil du einfach momentan so eine Distanz hast. Und ich glaube, so geht's auch Lehrern, ich glaube, so geht's auch Sportlern. Wir sehen das, ja, mit dem deutschen Fußball ist momentan ja eine Katastrophe. Ich denke einfach, dass ganz viele, vielleicht auch der Trainer, ich will jetzt nichts hier keine Meinung machen, ja, dass einfach Leute satt werden, ja, mit Erfolg und mit gewissen Dingen werden die satt. Aber auch mit Athleten, sehr erfolgreichen Athleten, denke ich, ist es oft so, ja, am Anfang haben sie einfach Fußball gespielt oder Eishockey gespielt oder Basketball gespielt, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Es war ihre Leidenschaft, die waren talentiert, die hatten da richtig Bock drauf, ja. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, ey, die haben es so gut, Mann. Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, gibt nichts Besseres, ja. Ey, den ganzen Tag lang Fußball spielen. Aber ich glaube, was dann kommt, diese Anfangseuphorie wird eingedämmt durch Verträge, die geschlossen werden, ja, durch Management, durch Kohle, die dann kommt. Auf einmal verändert sich dein Fokus. Da gibt es so einen Shift. Erst hast du noch Spaß an dem gehabt, was du getan hast, und auf einmal kommen lauter kleine andere Sachen dazwischen. So, ja, die ganzen Trainingseinheiten, die ganzen Termine beim Physiotherapeuten und dann, weißt du, die ganzen PR-Termine und was weiß ich, ja. Und wie soll ich jetzt mein Geld anlegen? Ich habe Millionen auf dem Konto. Ja, das kann auch Stress sein, ja. Und auf einmal verändert sich deine Motivation. Du spielst nicht mehr Fußball, weil du einfach Bock drauf hast, sondern du tust es wegen dem Geld. Du wirst zum Söldner. Oder du bist einfach so gefangen in diesen ganzen Details und diesen ganzen Dingen, die da so anfallen, dass du das eigentliche Ziel oder beziehungsweise deine Leidenschaft aus den Augen verloren hast. Ich glaube, so geht es Sportlern, Künstlern, Entertainer, so geht es aber auch uns. So geht es auch uns. Ich würde sogar sagen, nicht nur für eine Sache kannst du eine Leidenschaft entwickeln, sondern auch für Personen. Denk mal an deinen Ehepartner, an deine Ehepartnerin. Ist da noch diese Leidenschaft da? Liebst du noch leidenschaftlich? Auch das kann schwinden, weil am Anfang hast du deine Ehepartnerin, deinen Ehepartner gesehen. Er war oder sie war alles, alles für dich. Und du hast einfach all die Zeit genossen und jede Sekunde aufgesaugt. Und dann mit der Zeit kommen Sachen dazu. Du lebst zusammen und dann kommen die ersten kleinen Streitpunkte. Ja, der eine hat die Art, das Zimmer sauber zu halten, der andere hat eine etwas kreativere Art, das Zimmer sauber zu halten. Ja, und auf einmal entstehen da Diskussionen. Ja, und dann ist der Mann doch nicht so der Typ, der so in der Küche mithilft. Ja, und du denkst dir so, was für ein Vollpfosten ich da geheiratet habe. So eine faule Sau, mal ganz knallhart gesagt. Ja, und dann solche Dinge kommen dann in einem hoch und das kann Leidenschaft tatsächlich töten. Und dann kommen Kinder dazu. Naja, und dann muss man sich arrangieren, ja, mit den Kindern. Und dann geht es nur noch darum, dass man das mit den Kids organisiert. Wir haben jetzt Zwillinge, wir haben einiges zu organisieren, ja. Da bleibt wenig Zeit für die Liebe und die Leidenschaft. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ey, wie ich damals war, wie viel Zeit man hatte. Wahnsinn, ohne Kinder. Ich kann mich kaum mehr erinnern dran. Es war so schön. Jetzt ist es weg. Herr, was soll ich tun? Und dann arrangiert man sich und man muss sich einfach um dieses tägliche Geschäft kümmern. Und das kann Leidenschaft rauben. Ich würde so, oder auch mit Gott, ja? Im einen Moment singen wir noch, Gott, du bist alles, was ich will. Und im nächsten Moment fragst du deine Frau, Mensch, wo geht man heute eigentlich zum Essen hin? So, was essen wir zum Mittag? Hast du was gekocht? Oh Herr, du bist alles, was ich will. Und im nächsten Moment denkst du so, ey, haben die überhaupt noch meine Hose in der Größe in dem Laden? Gibt es das noch? Gibt es die Hose noch? Und dann, du bist so gedanklich und wirst im einen Moment noch so, yeah, yeah, yeah. Und dann im nächsten Moment bist du ganz weit weg von Gott und kreist dich um ganz andere Themen. Also was ist passiert? Die unwichtigen Dinge, um die es eigentlich nicht geht, um die geht es auf einmal. Um die geht's auf einmal. Unwichtige Details drängen sich in den Vordergrund. Du hast angefangen, weil du anderen helfen wolltest, sie inspirieren wolltest, sie ermutigen wolltest. Doch nach und nach wandert der Fokus von Menschen, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, er wandert von Menschen weg zu Prozessen, Verträge, Geld, whatever. Diese ganzen Sachen, Organisation und was auch immer. Dein Fokus wandert. Also ist deine Leidenschaft abhängig von deinem ursprünglichen Motiv. Und was ich gemacht habe, als ich leidenschaftslos war, ich habe zurückgedacht. Und das ist eine gute Art, mal in die Vergangenheit auch zu gehen. Ich bin zurückgegangen und habe mich gefragt, wie war ich denn, was war das, was mich da angetrieben hat, als ich 23, 24, 25 Jahre alt war. Was war es? Und ich glaube, wir alle sollen das tun. Und jetzt wollen wir mal zurückkehren zu den Jüngern. Warum haben sie ihre Leidenschaft verloren? Warum haben die Jünger ihre Leidenschaft verloren? Oder mal auch weg von Karriere und so, warum haben wir unsere Leidenschaft für Gott verloren? Und ich behaupte, es ist genau der gleiche Grund. Die Jünger und wir, es ist genau dieselbe Geschichte. Ich möchte es jetzt noch mal ein bisschen erklären. Also sie hatten ja Todesängste, sie haben dem Jesus vertraut, dass er der Mann ist, von dem er gesprochen hat, dass er das ist. Und auf einmal schien das alles zu zerbröckeln. Und wisst ihr, ihr müsst euch das mal vorstellen, Jesus ist 3,5 Jahre rumgelaufen, hat erzählt, dass er Gott im Fleisch ist und hat die krassesten Lehren rausgehauen, ja, und alle möglichen Sachen gesagt und Menschen geheilt und so. Und stellt euch mal vor, er wäre nicht auferstanden, es wäre einfach nur ein Verrückter gewesen in den Augen der Menschen der damals und auch für die Jünger. Also es war, entweder ist er wirklich der Sohn Gottes, entweder ist er wirklich der Messias oder er ist einfach nur ein Verrückter gewesen. Sind wir einem Verrückten nachgefolgt oder sind wir tatsächlich dem Erlöser nachgefolgt? Aber eines können wir definitiv sagen. Die Jünger haben nicht aufgrund seiner Lehren und seiner Predigten gesagt, Mensch, das ist ein guter Kerl. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber guter Mann, tief. Deep Stuff, ja, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Freilich, mach mal. Kinder, ich glaube, wir gehen jetzt mal. Ja, was ist das für eine komische Lehre? Ja, also und das war so eine der besten Botschaften, die Jesus rausgehauen hat. Und ich glaube, viele, viele Fragezeichen waren einfach bei den Zuhörern da. Und ganz viele Leute haben Jesus verlassen aufgrund seiner pikanten Lehren. Und glaubt mir, die Jünger sind nicht deswegen geblieben, weil Jesus so ein großartiger Lehrer war und Prediger war. Die Jünger sind deshalb geblieben, weil Jesus gesagt hat, ich werde euch zeigen den Weg zum Vater. Ich werde euch zeigen, wie ihr erlöst werden könnt, wie ihr den Himmel erben könnt. Und das hat Petrus gesagt, du versprichst uns ewiges Leben. Petrus hat gesagt, deshalb bleibe ich hier. Und außerdem, Jesus, ich habe eigentlich nichts, wo ich zurückgehen könnte. Also bleibe ich sowieso hier. Aber weil du uns ewiges Leben versprochen hast, deswegen bleibe ich hier. Also er hat dem Wort Jesu Christi vertraut. Aber es waren nicht die Lehren. Also mit anderen Worten, wenn Jesus tot geblieben wäre, wäre alles verloren. Und es ist so wichtig, dass wir das aussprechen, dass wir es kommunizieren, dass wir es auch verdauen. Wenn Jesus tot geblieben wäre, wäre alles verloren. Und da waren sie in dem kleinen Raum und wisst ihr was? Die waren eingesperrt in dem kleinen Raum, hatten Todesängste, aber wisst ihr, was sie definitiv hatten? Sie hatten die Lehren von Jesus. Die hatten sie. Die haben sie ja verinnerlicht. Orale Tradition, damals bei den Juden, hast du nicht einfach nur nett zugehört, sondern du hast es auswendig gelernt, was der Lehrer, der Meister, der Rabbi gesagt hat. Ja, die Seligpreisungen auf Aramäisch reimen sich. Einfach damit sie Zuhörer besser merken können, sich besser merken können. Also die haben das wirklich alles genommen und aufgesaugt. Die hatten die Lehren Jesu. Obwohl sie die Lehren Jesu gehabt hatten, wäre trotzdem alles verloren gewesen, wenn Jesus tot geblieben wäre. Weil es geht nicht um die Lehren, es geht nicht um die Prinzipien, sondern es geht um die Person. Es geht um die Person. Meine Leidenschaft ist nicht geknüpft an irgendeine Lehre. Meine Leidenschaft ist nicht geknüpft an irgendein Prinzip, ein Schlüssel zum Erfolg, wie ich ein besserer Mensch werden kann, wie ich noch erfolgreicher werden kann. Was kann mir die Bibel da geben? Das ist nicht, was meine Leidenschaft anfeuert, sondern es ist die Person Jesu Christi. Wir müssen wieder zurückkehren zur Person Jesu Christi. Und das ist genau das Problem mit uns. Im Laufe der Zeit tauschen wir die Person ein mit Prinzipien. Tauschen wir die Person ein mit Lehren. Wir halten uns fest an die Bibel. Wir halten uns fest an das Wort Gottes. Aber das, nicht mal das Wort Gottes wird dich erlösen, sondern Jesus erlöst dich. Das bedeutet nicht, dass das Wort Gottes schlecht ist. Aber das Wort Gottes erlöst dich nicht. Die Gesetze erlösen dich nicht. Die ganzen Weisheiten von Jesus erlösen dich nicht, sondern Jesus in Person erlöst dich. Ich folge nicht irgendeiner Lehre nach, ich bin kein Zeuge Jehova, sondern ich bin Christ, ich folge dem Christus nach. Dem Lebendigen, dem Auferstandenen, der heute hier ist, mit uns ist. Ihm folge ich nach. Und ich möchte jetzt mal was behaupten. Ich glaube, die meisten von uns, ganz viele von uns, haben genau diesen schlechten Tausch vollzogen. Weg von der Person, hin zu seinen Prinzipien und Lehren. Das ist mega traurig. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht mehr brennen in unserem Herzen. Vielleicht machst du das alles einfach aus Tradition. Kommst in den Gottesdienst, du betest dein Tischgebet vor dem Essen. Betest vielleicht noch mal kurz am Abend, weil es einfach so Tradition ist, weil es deine Routine ist, weil man dir das so beigebracht hat. Aber im Kern hast du ihn in dem Ganzen verloren. Und ich glaube, dass Gott, wisst ihr, die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will dich. Er hat Leidenschaft für dich. Er brennt für dich. Wisst ihr, was Gott am meisten liebt? Menschen. Gott liebt Menschen über alles. Jesus liebt dich. Aber liebst du ihn? Liebst du ihn noch? Und ich weiß, das ist eine Frage, der man gerne aus dem Weg geht. Diese Form der Selbstreflexion findet kaum mehr statt. Weil wir so beschäftigt sind, wir sind so in diesem Mater-Ding drin, ja, und dienen und machen und arbeiten und tun, dass wir uns nicht mehr mit unserem Herzen auseinandersetzen. Was ist mein Motiv? Ist es immer noch die Person Jesus Christus? Oder zerre ich von irgendwelchen Erlebnissen der Vergangenheit? Oder zerre ich von irgendwelchen coolen Botschaften, Predigten, die mir beigebracht haben, mein Geld besser zu investieren aufgrund von irgendwelcher christlichen Prinzipien? Ich sage nicht, dass das falsch ist, das ist auch okay. Aber wenn das alles ist, dann ist es nichts. Weil alles oder nichts entscheidet sich, ob du Jesus in deinem Leben hast oder ob du ihn nicht mehr in deinem Leben hast. Sie hatten seine Lehren, die Jünger, aber sie hatten nicht mehr die Person. Alles war verloren. Und Leute, wir dürfen nicht zulassen, dass die Worte und die Lehre und die Prinzipien die Person Jesus Christus ersetzen. Wir dürfen es nicht zulassen in unserem Leben. Und das ist etwas, wofür wir aktiv kämpfen müssen, wofür wir uns aktiv bemühen müssen. In Matthäus 16 lesen wir Folgendes. Vers 16, da antwortete Simon Petrus, nachdem Jesus gefragt hat, was glaubt ihr, wer ich bin? Er antwortete und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Vater, der im Himmel ist. Und ich sag dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich möchte jetzt mal über Vers 18 den Felsen sprechen. Was ist denn dieser Fels? Klar, ich glaube, es gibt zwei Interpretationen und beide sind richtig. Einerseits hat er tatsächlich Petrus gemeint und Petrus war ein ursprünglicher, war ja derjenige, der dann wirklich der Leiter der ersten Kirche, der Urkirche war. Aber ich denke, die noch viel tiefer liegendere Wahrheit ist, es war die Offenbarung, die Petrus hatte. Die Offenbarung ist das Fundament von Gemeinde. Wir scharen uns nicht um Petrus, wir scharen uns nicht um irgendeinen charismatischen, geistlichen Menschenleiter, ja, um irgendeinen charismatischen Pastor, sondern wir scharen uns um Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Immanuel-Gemeinde Nürnberg. Es ist nicht der Eckhard, das ist nicht der Manuel, das ist nicht der Andi, das ist nicht der Uwe, das ist, bist auch nicht du. Auch wenn du denkst, dass du der Nabel der Welt bist. Nein, du bist es nicht. Jesus ist der Herr. Da können wir mal klatschen an der Stelle, Leute. Und das ist, was Petrus gecheckt hat. Aber wisst ihr, Petrus hat es nicht gecheckt, weil er so ein schlauer Kerl ist. Weil ich weiß nicht, ob er so schlau war. Ist ja auch wurscht. Fakt ist, der Typ hatte eine Offenbarung. Der so, wow, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, also das hast du nicht, aber das hast du nicht studiert, mein Freund. Ne? Fleisch und Blut, nee. Das kommt von oben. Das kommt von oben. Das war mal, da hast du was bekommen. Und das ist genau das Fundament, wenn wir verstehen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Erlöser ist, dass er derjenige ist, der war, der ist und der da kommt. Jesus kommt wieder. Halleluja. Leute, lasst uns nicht Trübsal blasen, Mann. Ja, alles wird schlecht und ja, Kontostand ist nicht so toll und ja, Maske tragen und bäh, bäh, bäh. Come on, Leute! Jesus kommt wieder! Amen. Ey, du kannst auch mit Maske predigen. Mal im Ernst, du kannst auch mit Maske Leuten von Jesus erzählen. Du kannst auch mit Maske lächeln, ey. Sieh sie halt mal ab und zu runter ein bisschen so. Wie es ich im Supermarkt mache, ja. Ich laufe immer mit der freien Nase rum und dann werde ich immer angesprochen. Die meint es ja auch gut mit mir. Ihnen ist da die Maske runtergerutscht. Sollen Sie die mal wieder hochziehen? Ja, Sie wollen sich ja nicht anstecken. Ich sage, ah, danke. Für den Tipp. Ja, klar, das ist alles einfach passiert. Na, aber Leute, wir müssen wieder ein bisschen Freude bekommen, Leidenschaft bekommen. Wir haben einen Auftrag. Da liegt eine verlorene Welt vor unserer Nase. Und wir kümmern uns um Corona und sind gefangen im ARD und ZDF-Programm und N24 und was weiß ich was, ja. Oder irgendwo auf Facebook, in YouTube, bei irgendwelchen komischen Typen, die alles Mögliche zu sagen haben. Leute, schaut mal wieder ins Wort Gottes. Setzt euch mal wieder mit Jesus auseinander. Der hat Worte des ewigen Lebens. Nicht NTV oder ARD oder ZDF oder RTL oder RTL 2 oder Netflix und Amazon Prime und was auch immer. Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Eieiei. Puh, das habe ich nicht geplant. Jetzt ist 11.16 Uhr. die anderen stehen vor der Tür. Genau, aber wisst ihr, warum das mit uns so problematisch ist, mit Jesus und der Person? Warum wir die Tendenz haben, uns eher so auf diese Lehren und diese Step 1, 2, 3 und 4 warum wir uns damit eher auseinandersetzen. Ich sag euch eins, ich weiß, warum es so ist. Weil wir Deutsche sind. Wir sind Deutsche. Wir lieben das. Wir lieben ein cooles Setting, 1, 2, 3, 4, so ein paar Punkte. Ja. Mensch, das gibt uns eine... Ah, das arbeite ich jetzt ab. Aber so läuft es halt nicht mit Jesus. Mit Jesus wird es ein bisschen mystischer. Mit Jesus wird es ein bisschen... Weißt du, eine Person ist eine Person, ist nicht ein Kochbuch oder so. Jesus ist kein Kochbuch. Ja? Jesus ist der Koch. Er ist derjenige, der dich leitet, der dich führen möchte, durch seinen guten Heiligen Geist, der in dir wohnt. Okay? Ja, und mit Jesus ist es nicht so, manchmal überrascht er dich und du denkst so, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass, was hier passiert. Und auf einmal sagt er zu dir, so, jetzt steh auf und jetzt gehst du zu dem hin und sagst ihm, Gott liebt dich. Aber wo steht das? Warte mal, das ist doch erst Punkt 4 und das jetzt und schon... Das passt aber nicht in meinem Tagesplan rein. So, Jesus, ist das völlig egal, was dein Tagesplan ist. Wenn er sagt, dann mach's. Aber das ist schwierig für uns, weil wir Deutsche sind. Aber Leute, Gott kann Wunder tun, auch in dir, auch wenn du Deutsch bist oder vielleicht bist du nicht komplett Deutsch. Völlig egal, du lebst in Deutschland. Ja, wir brauchen da einfach manchmal wieder dieses, hey, wir sind geführt von Jesus. Lass uns auch wieder sensibel werden für seine Stimme. Gut, ich denke, ich hätte noch einiges zu sagen, aber ich mache an der Stelle einen Stopp. Ich glaube, das passt. Eine Sache möchte ich noch vorlesen als finalen Vers. Johannes 16, 13 bis 14. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Und jetzt kommt's, Jesus sagt, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, der in dir schlummert, hoffentlich schlummert er nicht nur, der in dir wohnt, er ist derjenige, der Jesus offenbart, die Person Jesus Christus. Er sagt ja auch natürlich, was er gelehrt hat, ja. Aber vor allem die Person offenbart er. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Also das ist, was der Heilige Geist tut. Er steht in Kontakt zur Person Jesu Christi. Jetzt nochmal kurz für diejenigen, die ein Problem mit dem Heiligen Geist haben. Da gibt es Leute, die sagen, ach, der Heilige Geist, den braucht man nicht, nur Jesus, nur Jesus. Ich sag dir eins, je mehr Heiliger Geist du hast, je mehr Jesus wirst du haben in deinem Leben, desto mehr Jesus wird in deinem Leben sein. Also lade den Heiligen Geist ganz frisch und neu ein. In Jesus' Name, Amen. Oh, Halleluja. Komm mal, lasst es aufstehen. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ihr seid wieder voller Leidenschaft, voller Feuer oder vielleicht noch nicht ganz, aber ich glaube, das wird wachsen. Der Herr wird das sein Bestes tun. Dafür werden wir jetzt beten. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach danken für das Wort. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Und Herr, wo ist unsere Leidenschaft geblieben? Keine Ahnung, aber Herr, ich weiß, dass sie jetzt wieder da ist, weil sie verknüpft ist mit deiner Person, Jesus. Und Herr, vergib uns da, wo wir uns mehr auf Lehren, Prinzipien, Traditionen gestützt haben als auf dich, Jesus. Vergib uns da, wir kehren zurück zu dir. Und wir wollen dir neu und frisch nachfolgen, Herr. Und so zünde dein Feuer in uns an, in Jesu Namen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden in Jesu Namen. Amen. Amen.